So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt eigentlich erst einmal die offizielle Begrüßung, die wir heute in die Mitte der Veranstaltung gelegt haben. Herzlich willkommen zu unserer Denkfabrik nach einem Jahr Pause, diesmal wieder hier auf dem Flughafen in Dresden. Und ich glaube, es war eine gute und richtige Idee, dass wir diese Veranstaltung mit dieser Runde wieder weitergeführt haben. Wir freuen uns über unglaublich viele Gäste, die heute zu uns gekommen sind. Und ich möchte mich schon einmal im Namen der Sächsischen Union herzlich bedanken bei all jenen, die ihren Beitrag geleistet haben als Referentin oder als Referent und als Moderatorin oder als Moderator für unsere Veranstaltung. Man geht aus so einem Abend immer schlauer, als man gekommen ist. Und daran haben Sie alle einen großen Anteil. Natürlich begrüßen wir zuallererst unseren Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich. Herzlich willkommen. Ich möchte in diese Begrüßung viele Freunde und Menschen einschließen, die sich für den Freistaat Sachsen, für unsere Heimat hier engagieren. Das sind die Mitglieder des sächsischen Kabinetts, so sie Mitglied der CDU sind und heute alle hier sind. Es ist unser Fraktionsvorsitzender im Sächsischen Landtag, Frank Kupfer, und auch sein Stellvertreter Steffen Flath, der heute zu uns gekommen ist. Gerd Mackenroth, den Sie hier auf dieser Bühne heute schon erleben könnten, unseren Ausländerbeauftragten, so viel Zeit muss sein. Wir freuen uns sehr, dass auch Freunde zu uns gekommen sind, die aus dem Deutschen Bundestag und von weiter weg hier nach Dresden angereist sind, zum Beispiel Semile Yusuf, die Sie heute hier in diesem Forum erlebt haben und die eine wunderbare Kollegin im Deutschen Bundestag ist, mit der wir viel gemeinsam diskutieren. Und so ist es bei der Sächsischen Union auch so, es sind Bürgermeister, Präsidentinnen und Präsidenten, Landräte und viele, viele andere. Seien Sie alle herzlich in diese Begrüßung mit eingeschlossen. Schön, dass Sie alle miteinander da sind. Wir haben uns überlegt, heute ein etwas anderes Format, das haben Sie schon gemerkt. Und ich bin schon auch ein bisschen beeindruckt, Stanislaw Tillich hat es vorhin auch gerade gesagt, dass das auch so funktioniert hat und dass das so angenommen wird, dieses Fishbowl-Format, dass die Leute an die Bühne getreten sind, gesagt haben, ich möchte jetzt was sagen und einen Beitrag leisten. Das hat gezeigt, dass das also auch funktioniert und dass man diese neuen Formate auch verwenden soll. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt das machen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich zu jedem einzelnen Forum eine Zusammenfassung hören. Und Stanislaw Tillich hat die Freude, darauf zu reagieren, noch einmal seine Position dazu zu sagen, wie er als Ministerpräsident, als Landesvorsitzender darüber denkt, was in Sachsen in diesem Bereich vielleicht auch schon getan wird. Und deswegen würde ich zunächst erstmal sagen, Herr Ministerpräsident, wenn Sie zu mir auf die Bühne kommen, wäre das schön. Und dann bleib doch hier stehen, wenn du möchtest. Und dann würde ich sagen, bitten wir Herrn Eichstädt zu uns, den Politikwissenschaftler von der TU Dresden. Kommen Sie hier, gibt es Applaus. Danke sehr. Sag ich. Sie haben, Herr Eichstädt, zusammen mit vielen interessierten Bürgern und Unternehmern vor allen Dingen diskutiert über die Sanktionen gegen Russland und auf der anderen Seite die TTIP-Verhandlungen. Und ich will noch mal sagen, Professor Andreas Freitag war bei uns, Frank Haidan und Alexander Zill. Vielleicht möchten Sie gleich sagen, wie ist denn die Diskussion verlaufen und was war das Ergebnis Ihrer Beratungen?
Also die Diskussion war zumindest in zwei Dritteln der Zeit wenig kontrovers. Das hat sich dann in der letzten Dreiviertelstunde dergestalt geändert, dass wir wahrscheinlich auch bis 23 Uhr sitzen könnten. Im Großen und Ganzen aber haben sich zwei Thesen früh stark herauskristallisiert und haben sich auch so durchgehalten. Die erste These, Um weiteren Schaden von der sächsischen Wirtschaft abzuwenden, müssen die Sanktionen gegen Russland zurückgenommen werden. Darin waren sich die allermeisten einig. Also so viel mit Blick auf die Begrenzung des Austausches von Waren und Dienstleistungen. Und was die Erweiterung dieses Raumes für den Austausch betrifft, mit Blick auf TTIP, haben wir festgestellt, dass, damit wir die Chancen von TTIP sehr viel besser nutzen können, braucht es eine sehr viel umfangreichere Information, nicht nur der Wirtschaftsakteure, sondern auch der Bevölkerung in der Bundesrepublik, aber auch im Freistaat Sachsen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Wiedergabe. Ich habe ja kurze Zeit die Gelegenheit gehabt, mitzuhören. Ich glaube, dass wir uns in einem im Klaren sein sollten. Deutschland ist nicht nur eine der großen Exportnationen, sondern ist eine der größten drei Exportnationen in der Welt. Das heißt, Deutschland lebt vom freien Handel mit den Märkten in dieser Welt, natürlich auch mit den Vereinigten Staaten, mit Asien und mit anderen aufstrebenden Märkten in der Welt. Das ist der erste Grundsatz. Deswegen ist natürlich auch, es glaube ich, logisch, dass man sich darüber Gedanken macht, wie kann man auch mit den Vereinigten Staaten und Nordamerika, es gibt ja noch das CETA, also mit Kanada die Verhandlungen, wie kann man mit diesen großen Wirtschaftsmächten den Handel noch verbessern? Wie kann man Standards, die gegenwärtig den Export oder auch den Einsatz deutscher, europäischer Technologien in den Vereinigten Staaten behindern oder umgekehrt auch amerikanische Produkte langwierig hier in Deutschland zugelassen werden müssen und deswegen natürlich auch viel, viel teurer werden im Wettbewerb. Dazu soll TTIP dienen. Aber gleichwohl ist natürlich die Sorge der Menschen, was ist da dahinter, hinter TTIP, auch berechtigt. Wenn ich ein Schreiben als Bundesratspräsident durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages bekomme, dass ich in einem Raum abgeschlossen und zum Geheimnisschutz verdonnert im Prinzip das TTIP, was bisher verhandelt worden ist, lesen kann und anschließend niemand darüber was erzählen darf, dann ist das, glaube ich, nicht die richtige Art und Weise, die Menschen für dieses Vorhaben zu begeistern. Und deswegen müssen wir uns gemeinsam mit den Amerikanern, ich glaube nicht, dass es jemanden hier in diesem Raum gibt, der daran zweifelt, dass Amerika eine Demokratie ist. Aber wir verhandeln nicht mit irgendwie einer Diktatur über irgendwelche Geheimnisse, sondern wir verhandeln auf demokratischer Grundlage zwischen Europa und Amerika. Aber gleichwohl sollen die Menschen wissen, was sind die Hauptkernelemente, was bedeutet das für sie, was bedeutet das für den Mittelständler. Zweites Thema. Also von daher werbe ich drum und werde auch das tun, also zukünftig noch intensiver auch, weil mir das im Prinzip zurzeit nicht ausreicht. Und ich glaube, dass wenn man etwas nicht sieht, etwas nicht weiß, wird die Unsicherheit größer. Das heißt, die Menschen werden nicht positiv auf TTIP reagieren, wenn wir ihnen nur erzählen, was wir wollen, sondern wir müssen ihnen auch sagen, wo stehen wir in den Verhandlungen. Natürlich kann man nicht über Verhandlungsergebnisse vorher schon reden, wenn sie nicht abgeschlossen sind, aber bestimmte Kapitel sind ja unter Dach und Fach. Und von daher sollte man da auch offensiver damit umgehen können. Russland-Sanktionen. Ich glaube, dass man es sich nicht einfach machen darf. Ich und mein stellvertretender Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister Dulich haben ja uns beide dazu deutlich geäußert, dass wir die Russland-Sanktionen aus sächsischer Sicht und auch aus deutscher Sicht kritisch sehen. Vor allem für unseren Maschinenbau und Anlagenbau ist das eine schwierige Situation. Märkte sind jetzt weggebrochen, aber brechen auch zukünftig weg. Weil wenn jemand im Prinzip, ich sage jetzt mal, die Eisenbahnfahrgestelle bisher aus Chemnitz, also die Maschinen zur Runderneuerung dieser Gestelle aus Chemnitz geliefert hat, zukünftig das ein Koreaner oder Japaner macht, glaube ich, wird die Frage sich immer der russische Auftraggeber stellen, passiert das dann wieder mit den Deutschen so, dass die mir kurzfristig die Maschine oder die Anlage nicht liefern, da die Koreaner und die Japaner ja fast eine gleiche Qualität liefern, aber vor allem sie haben gegen uns zumindest Handelsbeschränkungen nicht erhoben. Dann wird natürlich eine Situation entstehen, wo die Frage sich abspielt, Made in Germany gegen Lieferbeziehungen. Und darüber will und wollen wir offensiv auch diskutieren. Gleichwohl muss ich natürlich zu den Russland-Sanktionen sagen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, auch in der Diskussion, wir dürfen eins nicht vergessen. Es waren die Russen, die Krim annektiert haben und nicht irgendwie umgekehrt. Das heißt, wenn wir in diesem Jahr oder in diesem Jahrhundert, dem 21. Jahrhundert des Friedens leben wollen, dann muss man sich auch an völkerrechtliche Verträge halten. Das gilt übrigens auch für Russland. Und Russland, wenn es beweisen will, dass es ein aufstrebendes Land ist, welches auch demokratische Grundwerte bereit ist zu akzeptieren, dann muss es auch völkerrechtliche Verträge akzeptieren und muss sich an diese halten. Sie wissen, ich habe die Gretchenfrage der Kanzlerin gestellt. Ich habe gesagt, was ist an und für sich eine sächsische Maschine, die nicht geliefert werden darf, gegenüber dem Geld, was wir für das Gas überweisen? Weil wir kaufen ja Gas und stärken damit in gewissem Sinne auch die, oder halten die russische Wirtschaft am Laufen oder den russischen Staat am Laufen. Und ich glaube, diese Frage, so müssen wir sie stellen. Wir müssen uns die Frage stellen, welche Maschine de facto von diesen Sanktionen tatsächlich betroffen werden muss, weil sie Rüstungsgüter herstellt. Aber ich habe gestern vorgestern einen Unternehmer getroffen, der banale Dinge herstellt, nämlich Bohrer, Spiralbohrer. Der sagte zu mir, also ich weiß, dass die dazu da dienen, um Löcher in die Mauer zu bohren, aber ich kann nicht dem Bundesamt zur Ausfuhr von, ich weiß nicht welchen Gütern, wie dieses Amt komplett heißt, nachweisen, dass diese Spiralbohrer auch in einer Kaserne nicht verwendet werden können, genauso wie auf der Baustelle. Also das heißt, da sind wir irgendwo auch als Deutschland schon gefragt, dass wir da konsequenter auch diese Fragen uns stellen und natürlich auch dafür werben, dass, wenn wir Gas kaufen, andererseits natürlich der Export von Maschinen und Anlagen nicht, wie man so schön sagt, weitreichend genug sein könnte und auch nicht ist, um die Sanktionen auch durchzusetzen. Und das Schlimmste an der ganzen Entwicklung ist natürlich, wenn wir dann also quasi mit einer kleinen Delegation an die Petersburger Wirtschaftsgespräche fahren und feststellen, dass Amerikaner und Italiener sich dort also breit machen, dort ihre Geschäfte machen, aber wir Deutschen uns konsequent an die von der Europäischen Union verhängten Sanktionen halten, dann glaube ich, ist das kein gemeinschaftliches Auftreten, wenn es darum geht, gegenüber den Russen auch Stärke zu zeigen. Weil wenn man das will, dann muss es auch konsequent sein. Also von daher, glaube ich, sollte der Nachteil nicht für die Ostdeutschen der einzige sein. Und deswegen werben wir letztendlich für die Aufhebung der Sanktionen.
Herr Ministerpräsident, haben Sie vielen Dank. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie das Empfinden vieler Forenteilnehmer sehr gut wiedergegeben haben und auch im Sinne der meisten Forenteilnehmer geantwortet haben. Dankeschön.
Danke für das Lob und Sie sind schon sächsisch angezogen, weiß-grün. Also das passt richtig heute Abend zum heutigen Abend. Nein, ich glaube, dass wir auch als Sachsen deutlich machen müssen, wir sind eine aufstrebende Wirtschaftsregion, aber wir können es nur bleiben, wenn wir den Handel auch mit allen Regionen dieser Welt betreiben können und nicht, dass wir dann diejenigen sind, die vielleicht Abstriche machen müssen, wo andere daraus ihre Vorteile ziehen. Das kann nicht das Ziel sein, deswegen werden wir auch weiterhin darum kämpfen. Also es geht mir nicht darum, den Unternehmen einen Gefallen zu tun, sondern ich bin davon tief überzeugt, dass das der richtige Weg ist, dafür sich einzusetzen.
Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Eichert, Ihnen und den Mitstreitern für diese Diskussion. Wirtschaftspolitik, das ist eine Kernkompetenz der sächsischen CDU und zwar deswegen, weil sie eben den Menschen, den Arbeitnehmern dient und deswegen ist es gut, dass das auch einen wichtigen Punkt bei unserer Denkfabrik gehabt hat. Herzlichen Dank. Wir haben als zweites Thema uns überlegt, ein wirkliches Problem ist die Frage der Fachkräfte. Und da nicht jetzt so, wie machen wir das, wie holen wir Fachkräfte aus dem Ausland und wie nehmen wir anderen die Fachkräfte am besten weg, sondern was uns interessiert ist, wie machen wir mehr aus dem Potenzial an Menschen, an jungen Leuten, die hier im Freistaat Sachsen groß werden, wie gelingt es besser, diesen Weg vorzuzeichnen, dass man nicht im Studium abbrechen muss oder dass man eine Sackgasse geht, sondern was gibt es für neue Ideen beruflicher Bildung, duale Ausbildung versus Studium. Und Peter Stavovi, der vielleicht schon mal vorkommt, hat die Freude gehabt, eine ganz illustre Runde zu moderieren mit Barbara Jonas, der Referatsleiterin Ausbildung bei der IHK Dresden, unserer sächsischen erfolgreichen Kultusministerin Brunhild Kurz und von Olivia Reibes, der waren Geschäftsleiterin und Geschäftsführerin bei Lidl. Und lieber Herr Stavovi, sagen Sie mal, was dabei rausgekommen ist.
Ja, erstmal vielen Dank überhaupt für die Möglichkeit, hier heute da zu sein. Wir hatten tatsächlich eine sehr spannende und sehr lebhafte Diskussion. Und an der Stelle muss man auch sagen, der Methodenwechsel zu Fishbowl hat funktioniert. Am Anfang hatte ich sehr skeptische Gesichter und hinten raus aber auch doch sehr zufriedene Gesichter, weil wir wirklich in die Tiefe gekommen sind. Wir haben zwei Thesen entwickelt, das habe ich dann als Moderator quasi gemacht, weil es doch sehr lange Zeit um einen Bereich ging oder ein Thema ging, wo es immer wieder dazu neue Beiträge gab, und zwar die BAs sichtbarer machen. Also beispielsweise kam der Hinweis, es ist ein gutes Beispiel Peer-to-Peer, also Zielgruppe zu Zielgruppe, Lehrlinge in die Schulen. Dann kam von jemand anders der Hinweis, ja, Lehrer haben häufig studiert und keine BA-Ausbildung gemacht, können das also nicht gut erklären. Lehrer in die Betriebe, Lehrer in die BAs. Hinweise an die Wirtschaft, eine Übernahmegarantie zum Beispiel, kann Menschen an die BA locken. Die Bekanntheit der BAs insgesamt steigern, da kam dann aber auch der Hinweis übrigens, dass schon ein bisschen was passiert, dass jetzt auch erstmal mehr Geld da ist. Und insgesamt kam raus, dass die BAs mehr Publizität brauchen, mehr Wahrnehmung in den Schulen bei den Schülern. Wobei auch der Hinweis kam, und den halte ich auch für wichtig, Schüler entscheiden sich heute später als früher und versuchen sich viele Möglichkeiten offen zu halten und mögen Sicherheit. So, und die zweite These, wir hatten das große Glück, dann auch den Finanzminister gleich noch im Forum dabei zu haben, der auch mitdiskutiert hat. Fischbowl ist wirklich gut an der Stelle. Der hat festgestellt, die Kapazitäten an den BAs sind ausreichend, aber für ihn zum Beispiel wäre es auch wünschenswert, wir haben dann gesprochen, was ist mit den Studienabbrechern, warum kriegen die nicht Zeiten anerkannt, vielleicht auch da nochmal sich darauf zu besinnen, wie war die Ausbildung früher, bevor man studiert hat, was konnte man da schon, das könnte den Zugang zur BA erleichtern. Insgesamt haben wir das dann so weich zusammengefasst, Durchlässigkeit erhöhen an der Stelle und dann schließt sich der Kreis wieder zur ersten These, halt den Menschen bekannter und klarer machen, was ist eine duale Ausbildung, was ist ein duales Studium.
Ja, vielen Dank erstmal für die Thesen. Ich durfte ja in allen Panels mal ein bisschen mit reinhören und zumindest das eine oder andere hatte ich dabei mitgehört. Ich glaube, dass es eines wichtig ist, dass wir in Sachsen eine Grundthese, glaube ich, für alle als verbindlich auch anerkennen. Das Leben eines Menschen fängt nicht mit dem Abitur oder mit dem Studium an. Jeder Mensch, der eine hohe Qualifikation in einer Berufsausbildung erreicht hat, hat im Prinzip eine gleiche Chance, sich im Leben zu entwickeln, wie das ein BA-Student, ein Hochschul- oder Fachschulstudent ist. Das ist für mich die erste Grundthese, weil ich glaube, dass wir einen großen und nennenswerten Vorteil in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in Sachsen haben. Ich werde besucht von Indern, von Rumänen, die Tschechen sind bei uns ständiger Gast. Alle wollen sie wissen, wie die duale Berufsausbildung funktioniert, weil sie sie selbst einführen wollen. Unlängst war der mongolische Botschafter mit einer Wirtschaftsdelegation dabei oder bei mir, um sich darüber zu informieren. Also ich glaube, dass die duale Berufsausbildung schon mal ein Grundwert ist, auf dem aufbauend letztendlich auch die fachliche Qualifikation junger Menschen erfolgen soll. Das Zweite ist, was das sächsische Schulsystem zumindest bietet, ist die Durchlässigkeit. Nicht nur, ich habe es ganz kurz gehört, auch in der Debatte, die positive Durchlässigkeit ist sowohl während der Stufe zum Abitur, aber auch nach der Oberschule auch nochmal die Möglichkeit zum Abitur zu gehen. Und ich glaube, dass wir eines brauchen, ein gesellschaftliches Klima, wo jemand, der vielleicht auch für sich erkennt, wo sich seine Eltern oder auch er selber fürs Gymnasium entschieden hat und die Leistungsanforderungen nicht erfüllt, wenn er wieder zur Oberschule zurückkommt und dann eine Berufsausbildung sich entscheidet, dass er nicht als Verlierer dasteht, sondern dass er die Chance bekommt, jetzt in dem Schulbetrieb mitzumachen, anerkannt wird, dass er auch realistisch ist zu sich selbst und sagt, ich habe mir vielleicht einen Horizont gesteckt, den ich nicht erfüllen kann oder andere haben mir den Horizont gesteckt, ich werde glücklicher in diesem. Weil wir haben viele, die Abitur gemacht haben, sich dann aber trotzdem nicht zum Studium entscheiden, oder die sich für ein Studium entscheiden und auch dort scheitern. Und da sind wir bei dem dritten Punkt, was Sie angesprochen haben, diese Durchlässigkeit zu verbessern. Ich habe das bei Messebau in Leipzig mal bei der Firma oder bei dem Herrn Bunsen, der ja auch gleichzeitig Arbeitgeberpräsident ist, Unternehmerverbandspräsident ist, mal kennengelernt. Da hatte mir seine Frau, die für die berufliche Ausbildung der jungen Menschen zuständig ist, zwei 24-jährige Studienabbrecher sich geholt. Und mittels der Vermittlung durch Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer. Und das ist, glaube ich, das Schwere, dass wir heute nicht richtig erfassen, wenn jemand das Studium abbricht, dann lässt er sich nur exmatrikulieren und dann fehlt uns im Prinzip das Stück, wo bleibt er denn jetzt? Bevor er sich dann wiederum bei der Berufsausbildung meldet, ist er irgendwo im Nirgendwo. Und da vielleicht ein System zu entwickeln, auch als Sachsen vielleicht mal vorwegzugehen, dass wir ihn erfassen, dass wir ihm ein Angebot machen, du kannst jetzt in die Berufsausbildung übersteigen und wir sind dann auch bereit, dir ein Stück deines Studiums oder sogar das ganze Studium mit anzuerkennen, muss man mit den IHKs und HWKs auch darüber diskutieren, wie weit wir da gehen können, weil natürlich der praktische Bezug mit Sicherheit nicht gegeben ist, aber der theoretische Bezug wahrscheinlich sogar weiter ist, als das, was er in der Berufsausbildung womöglich erfahren wird oder erlernen wird. Also das, glaube ich, ist ein wichtiges Element und das Dritte ist, das will ich noch mal sagen, wir waren ich meine sogar deutschlandweit relativ die ersten mit der Fachhochschule Zittau, wo wir mit KIA ein Projekt gestartet haben über ein sogenanntes duales Studium. Wo wir jungen Menschen, die nicht ein Abitur haben, die Möglichkeit gegeben haben, über eine berufliche Qualifikation in ein Studium zu übersteigen. Und dort haben die Professoren an der TH Zittau, waren begeistert, mittlerweile machen es viele nach. Also wir sprechen da vom dualen Studium dann, wo wir also die Möglichkeit eröffnen, eben jungen Menschen auch den Zugang zur Hochschule zu bekommen, um damit sich zu qualifizieren. Also da sind wir auf einem guten Wege, aber was wir eben noch nicht in einem ausreichenden Maße haben, das ist die Frage der Verkettung, wenn jemand, also das gesteckte Ziel, das er eigentlich erreichen wollte, mit einem abgeschlossenen Studium nicht erreicht, dass wir ihn auffangen. Was Berufsakademien, das war BA, ne, Berufsakademien anbetrifft, ja, die sind mittlerweile so attraktiv auch für die Unternehmer. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir für jede der jeweiligen Anforderungen der Qualifikation auch die Leute haben. Wir müssen aber anerkennen, dass wir in Sachsen eine mittelständische Wirtschaft haben, die nicht nur Uni-Absolventen braucht, sondern auch BH-Absolventen braucht. Also genau darauf zu reagieren. Aber wir würden uns ein Stück Zukunft verschenken, wenn wir natürlich nur BA schauen und gleichzeitig nicht in Richtung Universität schauen. Und wir haben heute, Frau Kurt, 6.500 Studenten an den BAs. Wir haben aber zurzeit, Frau Kurt, 13.000 Abiturienten pro Jahr. Das heißt, wir spucken 13.000 Abiturienten pro Jahr jetzt aus, steigt wieder leicht an, die Geburtenrate ist ein bisschen besser, aber es werden die viel, viel mehr. Das heißt also, wir müssen dann schon natürlich aufpassen, dass wir einen ausgewogenen Mix auch des Angebotes haben, dass die jungen Menschen sich auch entscheiden können und am Ende entscheiden sie selbst. Und was die Attraktivität und die, ich sage jetzt mal, die Anziehungskraft der BA anbetrifft, vielleicht ist das, was besser vermarktet werden kann, ist, was daraus wird aus einem so BA-Studium. Die BAs sind so attraktiv, dass sie eigentlich bei den Bewerbungen immer überbelegt sind. Es gibt auch Fächer, die vielleicht nicht überbelegt sind, aber attraktive Fächer sind bei den BAs schon überbelegt, sodass wir eigentlich da bei der Attraktivität oder bei der Nachfrage eher kein Problem haben. Im Gegenteil, wir haben vielleicht sogar ein gewisses Steuerungsproblem, was ja bei Ihnen auch leicht angesprochen worden ist, wie steuert man das besser. Nur da muss man letztendlich auch den jungen Menschen die Freiheit lassen. Und man muss, glaube ich, das war, so habe ich das zumindest gehört, auch die Chance des zweiten Weges stärker auch in der Ethik, also in der wirklich in der Gesellschaft. Ich habe das gerade in meiner Vorbereitung zu Michael Kretschmer gesagt, Francesco Friedrich, da unser Bobpilot aus Riesa, wird beim Weltcup einmal im Doppelsitzer Erster und dann anschließend einen Tag später im Viererbob wird er Zweiter. Über den Ersten hat man sich gefreut, bei dem Zweiten war er der Verlierer. Also wer im Prinzip bei einer WM Zweiter wird, ist ja kein Verlierer, sondern eigentlich auch ein Sieger. Aber wir sind in Deutschland in so einer Mentalität, nur die Sieger zählen. Und ich glaube, solange wir so im Prinzip uns verhalten, dann wird ein junger Mensch, der natürlich dann auch sich eingestehen muss, dass er es vielleicht nicht in dem Maße schafft, wie es vielleicht andere von ihm erwartet haben, aber er selber realistisch genug ist, damit mit dem anderen Angebot glücklich zu werden, dann muss man ihn auch bei diesem Glück auch letztendlich unterstützen und am Ende ihm dann ein erfülltes Leben auch ermöglichen. Also in diesem Sinne, vielen Dank nochmal, Herr Stavoby.
Lieber Herr Stavoby, vielen Dank. Ihr Applaus. Und vielen Dank für diejenigen, die sich auch an diesem Forum mit beteiligt haben. Wir haben als drittes Thema gesagt, einen Zukunftstrend, der vieles entscheiden wird, ob es im ländlichen Raum eine Zukunft gibt, ob unsere Unternehmen auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig sind, ob wir ganz vorn dabei sind, ist alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Die Staatsregierung hat vor wenigen Wochen erst eine neue Digitalisierungsstrategie und ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, das schon seinesgleichen sucht. Und trotzdem gibt es in diesem Bereich Dinge, die auch weitergedacht werden müssen. Und Frau Dr. Astrid Herbold, die ich nach vorn bitte, ist eine Journalistin aus Berlin, die sich mit Digitalisierung auskennt, wie sie in früheren Jahren schon ab und zu mal gezeigt hat, wo wir sie hier zu Gast hatten und mitdiskutiert haben. Wie ich fand, auch sehr interessiert unser Freund Alexander Dirks, der den Vorsitz in unserem CDU-Landesfachausschuss zum Thema Netzpolitik führt. Dann Professor Fitzek vom 5G-Lab. Das ist also der neue Standard, was Mobilfunkkommunikation angeht, nach G3 und G4, was wir jetzt noch benutzen. Und Udo Harbes, der für die Deutsche Telekom, also den Platzhirsch hier mit der Politik darüber ringt, dass die Interessen dieses großen Unternehmens auch anständig berücksichtigt werden. Das war eine spannende Diskussion. Und Frau Herbold, was ist die Conclusio dieser?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese sehr spannende Diskussion moderieren durfte. Und ich freue mich jetzt auch zu überbringen, was wir da alles besprochen haben. Der Fishbowl war auch bei uns ein sehr, sehr großer Erfolg. Wir waren teilweise bis zu 7 Leuten am Tisch und es drängten immer mehr dazu. Also Redebedarf ist bei dem Thema. Ich glaube, so ein bisschen die große Konklusion, die über allem hing, ist, es gibt eine große Kluft zwischen Realität und wünschenswerter Zukunft oder Zukunftsvision. 50 plus, da gab es eigentlich einen breiten Konsens, da geht es sowieso hin, also eine Bandbreite von 50 Megabit pro Sekunde. Aber, und da waren wir uns eigentlich auch schnell alle einig, es muss jetzt schon weitergedacht werden. Man kann sich auf keinen Fall ausruhen auf diesem Ziel, was ja 2018 erreicht werden soll, flächendeckend. Vectoring, also das Aufrüsten der Kupferkabel, kann nur eine Zwischenlösung sein. Es muss in Richtung Glasfaser gehen, also wie gesagt, da gab es einen breiten Konsens. Es gab aber auch, und das war ein interessanter Impuls, immer wieder die Forderung oder den Wunsch, dass Sachsen sich eben nicht sozusagen hinterherhechelt anderen europäischen Ländern der internationalen Konkurrenz, sondern sich eben auch wieder an die Spitze der technologischen Entwicklung setzt, in der Forschung, auch in der Entwicklung von Soft- und Hardware. Und da geht alles, das hat Herr Fitzek sehr ausführlich dargelegt, in Richtung 5G, also Funktechnologien mit kürzeren Latenzzeiten. Das heißt, dass wir in die Lage kommen, dass auch Maschinen miteinander kommunizieren können. Also das ist sozusagen die große Zukunftsvision und die Aufrüstung der Kupferkabel wirklich nur als ganz kleiner Schritt auf diesem weiten Weg. Es fiel dann am Ende noch der schöne Satz und das ist sozusagen die zweite These. Der Netzausbau fängt im Kopf an und das wurde dann so begründet, dass es nicht nur darum gehen kann, immer über diese 50, 100, wie auch immer, solche Zahlen zu sprechen, sondern dass wir auch reden müssen über die IT-Bildung an den Schulen, über die Ausstattung der Schulen, über Bildung generell, aber auch ein Bewusstsein einfach in der breiten Bevölkerung, wie wichtig Breitband ist für die wirtschaftliche Entwicklung und dass wir sozusagen erst am Anfang einer sozusagen breiten Umwälzung stehen, auch der Industrie und dass das eben auch von allen realisiert werden muss, damit diese Chancen auch erkannt werden können.
Ja, vielen Dank. Das ist ein spannendes Thema. Ich war ja zuletzt bei Ihnen. Ich fand das hochinteressant, die Diskussion. Ich will zwei Sätze grundsätzlicher Art sagen. Wir haben also dieses Thema nicht entdeckt, sondern wir wissen darum, dass es eine der entscheidenden Fragen ist. Wir haben bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin darauf gedrängt, da ist das Thema oder dieser Zeitpunkt 2018 hineingekommen. Wir haben natürlich bei uns auch darauf geachtet, in der alten Legislatur schon darüber entschieden, dass wir Geld zur Seite legen wollen, welches wir nicht ausgegeben haben, um letztendlich die Hardware-Voraussetzungen, das heißt also das Netz auszurollen landesweit. Ich war mal in der Vergangenheit sogar zuständig, Sachsen war und ist nach wie vor noch mit seinem Info-Highway, wo alle landeseigenen Einrichtungen an ein schnelles Glasfasernetz angeschlossen sind, Spitzenreiter in Deutschland. Wir haben uns damals ganz große Mühe gegeben, auch die kommunale Ebene mit anzuschließen. Ich habe die Aussage gehört, wir hätten ja theoretisch auch die Schulen anschließen können. Ja, richtig, wir hätten sie anschließen können. Da hätten wir damals aber auch letztendlich den Willen des einen oder anderen Kommunalpolitikers noch energischer gebraucht. Jetzt kommt natürlich, umso deutlicher es wird, dass der Bedarf da ist, auch der Wunsch. Das ist die eine Möglichkeit, also dass wir da im Prinzip die Voraussetzung schaffen, das ist die technische Möglichkeit. Das Zweite ist, wir müssen, glaube ich, auch unterscheiden zwischen dem Gehöft, was da einsam irgendwo am Rande des Waldes liegt, wo vielleicht 5, 6 Leute wohnen, die aber ansonsten nichts anderes machen, also kein Gewerbetreibender sind, wo man sich die Frage stellen muss, brauchen die im Prinzip ein Glasfaserkabel oder ist es nicht wichtiger, als erstes jetzt sofort diejenigen zu versorgen, die als Mittelständler mit 400, 500 Menschen arbeiten, also das heißt mit international vernetzt sind und deswegen jetzt die Priorität auch brauchen. Das Dritte ist, also das heißt, ich will gerne, dass wir auch strategisch vorgehen, das machen wir jetzt mit den Landkreisen gemeinsam, dass wir ihnen sagen, gebt uns ein Konzept, ist das Konzept stimmig, fördern wir mit einem bestimmten Betrag und geht ja über 50 plus, geht ja auf 100, erhöhen wir nochmal die Förderquote deutlich, sodass es für euch attraktiver ist und dementsprechend werden diese Konzepte auch gepuffert werden, das heißt also da, wo die Bedarfe nicht explizit so hoch sind, auch in Korea, ich habe das Beispiel gehört, braucht nicht jede Familie unbedingt die 250 Mbit, die von denen aber die Rede ist, die in Korea angeblich überall angeschlossen werden. Das Dritte ist in der Tat Vectoring, auch wenn die Telekom das nicht gerne hört, ist tatsächlich nur eine Überbrückungstechnologie. Und ich wünsche mir natürlich eins, und das ist ein fester Wille der sächsischen Staatsregierung. Wir wollen nicht die Konzernbilanz von Telekom oder Vodafone verbessern mit unseren Fördergeldern, sondern wir wollen da helfen, wo für Sie es momentan wirtschaftlich nicht tragfähig erscheint. Aber da bitte ich auch um seriöse, ich sage jetzt mal Beurteilung dessen, auch der Perspektive. Wir geben ja auch Fördermittel für die Zukunft, dass wir da also quasi auch uns treffen, wenn es darum geht, was ist im Prinzip unterstützungsnotwendig und wo wird, ob nun Telekom oder Vodafone oder wie sie alle heißen, die Anbieter dann des schnellen Internets letztendlich auch ihr Geld verdienen. Denn sie werden dann anschließend das Geld verdienen und wir kriegen ja unsere Fördermittel dementsprechend zwar in Form von Steuern irgendwann wieder zurück, aber das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Was ich glaube von Ihnen angesprochen richtig war und ich kenne Herrn Fitzek persönlich auch ein bisschen besser, er ist natürlich einer der ganz großen Telekommunikationsexperten hier in Sachsen mit, und er ist ein großer Verfechter auch dessen, was er angesprochen hat. Und ich glaube, dass im 5G eines im Prinzip, wie man so schön sagt, für Sachsen Entscheidendes mit dranhängt, das ist letztendlich die Fähigkeit des sächsischen Maschinenbaus und Anlagenbaus zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Eben mit neuesten Steuerungsmöglichkeiten, mit neuesten auch, was der Kunde verlangt, Automatisierungslösungen. Denn wir sind jemand, der nicht die große Masse produziert. Wir werden nicht 10.000 Maschinen von einer Sorte herstellen, sondern wir werden die Maschinen herstellen, die Intelligenz miteinander verknüpfen. Und da ist natürlich die Chance da. Und wenn man solche Leute wie Herrn Fitzek und Herrn Fettweis hier im Lande weiß mit ihren Forschern, dann ist es genau die Voraussetzung. Und dann geht es nicht darum, wie bei Global Foundries, am Ende des Jahres auf 1 Million Wafer-Starts zu kommen, sondern es kommt darauf an, sowohl diese 1 Million vielleicht zu erzielen, aber dann Chips zu produzieren, die nicht im Prinzip in jede Applikation hineinpassen, sondern in besondere Applikationen, die einen Mehrwert bedeuten. Oder eben eine der vielen kleinen Firmen, die drumherum sind, die heute schon Chips bauen. Ich habe mit der Kanzlerin unlängst ein Unternehmen kennengelernt, was Fieberthermometer baut, was man aus der Ferne nimmt. Das ist ein Weltmarktführer. Der sitzt hier in Sachsen, nicht weit jetzt weg vom Flughafen, baut diese Chips. Sein Produkt ist nicht dieses Fieberthermometer, sondern der Chip, die Steuerung dieses Fieberthermometers und damit ist er Weltmarktführer. Und das mittlerweile seit 6 oder 7 Jahren. Dass der das bleibt, das ist letztendlich die entscheidende Voraussetzung, die wir mit unserer Forschung und unserer Wissenschaft schaffen müssen. So, und jetzt komme ich zu dem, was Sie angesprochen haben. Ja, also das, ich sage jetzt mal, die Vorstellung, dass ein Lehrer, der jetzt 55 Jahre alt ist, der stellt sich natürlich vor so eine elektronische Tafel und da ist es logisch, dass ihm die Schüler zeigen, wie es geht. Das geht mir so, das geht Ihnen so, wenn Sie so einen Knirps erleben, ein Dreijähriger, der kann mit dem iPhone besser umgehen wie unser eins gelegentlich. Aber ich glaube, dass wir beide noch recht fit sind in diesem Bereich. Es kommt auch darauf an, dass es ein gesellschaftliches Klima dafür gibt. Und momentan diskutieren wir viel mehr über Risiken als über das, was Nutzen bringt. Wenn wir zum Beispiel, unser Innenminister sitzt hier in der ersten Reihe, das hat jetzt nichts mit Digitalisierung zu tun, aber wenn die Menschen verlangen, dass ein Polizist, ein Rettungsdienst oder eine Feuerwehr in wenigen Sekunden bei ihnen ist, um zu helfen, dann brauchen wir ein digitales Informationsnetz. Da haben wir mal gedacht, das schaffen wir mit 120 Millionen. Mittlerweile geben wir dafür 260 Millionen Euro aus, nicht weil das Netz teurer geworden ist, sondern weil die Standorte, wo die Antennen stehen sollten, von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden. Es gibt ein optimiertes Netz, aber es gibt dann natürlich den Menschen, der sagt, also diese Strahlung, die beeinträchtigt mein Dasein. Ich glaube, da muss man einen Weg finden, aber wir brauchen eine grundsätzliche Akzeptanz für die neue Technologie. Und wir diskutieren auch beim Netz zurzeit über viele, viele Fragen, die eher, ich sage jetzt mal, rückwärts gerichtet sind. Welche Risiken entstehen daraus für mich, als dass wir sagen, welche Vorteile habe ich daraus? Und das brauchen wir natürlich sowohl an den Schulen, wie letztendlich dann auch, ich sage jetzt mal, überall im gesellschaftlichen Bereich. Und nicht zuletzt diskutieren wir jetzt gerade in Sachsen das Schulgesetz und in dem Bereich soll digitale Erziehung natürlich auch demnächst einen wesentlichen Schwerpunkt erfahren. Das ist auch eine der Forderungen, die aufgemacht worden ist, wo dann im Prinzip die Einstellung im Kopf oder die, ich sage jetzt mal auch, die, das Nachdenken darüber, was sind die Vorteile anbetrifft, letztendlich auch stattfinden wird. Also ich bin, sagen wir mal, nicht zuversichtlich, dass wir den Zug mit dem Zug an der Spitze fahren, da sind in der Tat andere durchaus genauso gut oder sogar ein Stückchen weiter. Aber Sachsen ist immer noch mit dem Spitzentrio oder Spitzenfünferfeld der deutschen Bundesländer. Und wir wollen die Möglichkeiten nutzen, die sich uns geben, auch auf der Grundlage der finanziellen Möglichkeiten. Und die zweite Möglichkeit ist, Sachsen ist unter den ostdeutschen Ländern das am dichtesten besiedelste. Und das ist jetzt die Einladung, ich sage jetzt mal wiederum an die Internetanbieter. Wir sind das dicht besiedelste Land und stehen da im Prinzip im Ranking der deutschen Länder auch an sechster Stelle irgendwo, vor Rheinland-Pfalz. Und dann glaube ich, gibt es nicht so viele Antworten oder Ausreden, die man dann benutzt, weil man sich anderswo engagiert. Da erwarte ich letztendlich auch, dass die großen Anbieter bei uns sich genauso engagieren wie in anderen Regionen der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus. Also nochmals herzlichen Dank auch. Und wir haben das Thema auf dem Radar und werden sehr viel in den nächsten Jahren dafür tun. Ich habe den Hinweis gehört, dass wir die Förderbedingungen noch etwas einfacher machen müssen. Das war ja die Bemerkung des Bürgermeisters auch aus Wesetzer Spremberg, Herrn Lehmann, der zum Schluss sich meldete, aber der auch noch mal sagte, wir sollen die Lehrer dementsprechend befähigen. Da kann ich Ihnen sagen, wir werden jetzt die Lehrerschaft in den nächsten 5-6 Jahren nahezu komplett austauschen müssen, weil die Lehrerschaft, die 1990 angefangen hat, geht jetzt in Ruhestand. Das heißt, wir bekommen junge Lehrer und die sollten normalerweise in der Voraussetzung auch sein, besser mit den neuen Medien umzugehen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es gerade auch im Abiturbereich durchaus auch möglich sein sollte, Honorarverträge zu schließen mit Leuten, mit Unternehmen, die Informatiker beschäftigen, dass man dann auch in Echtzeit genau den aktuellen Trend für die Abiturienten oder auch für die Berufsausbildung bekommt, dass man also nicht quasi immer die Informatiklehrer versucht, auf dem neuesten Stand zu halten, sondern auch mal mit Fremdkräften arbeitet. Also ganz bewusst auch mit denjenigen, die in diesem schnelllebigen Bereich letztendlich auch in der Lage sind, auch die Schüler immer auf den neuesten oder auf dem aktuellsten Stand zu halten. Vielen Dank.
Vielen Dank ebenso.
Frau Herbold, ganz, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei unserer Denkfabrik. Als viertes Thema unserer vier Foren haben wir gesagt, wir müssen in diesen Zeiten über Integration reden, wie es gelingt, die Menschen, die zu uns kommen, die hier Flucht und Schutz suchen und bei denen wir wollen, dass sie bleiben. Das werden nicht alle sein, aber es wird ein großer Teil sein. Wie können wir die richtig und sinnvoll integrieren? Und wenn man das fragt, dann muss man zuerst einmal sich klar werden, was ist die Basis dessen, auf dem Integration stattfinden soll. Das ist unser Grundgesetz, das sind unsere Werte und das war das Thema des vierten Forums. Und ich möchte Stefan Locke bitten, nach vorn zu kommen, der für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hier die Landeskorrespondenz bewältigt und die Zeitung vollschreibt. Heute hat er das Forum moderiert und wir hatten zu Gast Similie Yusuf, die habe ich schon vorgestellt, unsere Integrationsbeauftragte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Gerd Mackenroth hat mitdiskutiert, fleißig, unser früherer Justizminister und jetziger Ausländerbeauftragte, und der uns allen bekannte und hochgeschätzte Werner Patzelt von der TU Dresden, der uns häufiger erklärt, wie Politik funktioniert und manches Mal sind wir darüber erstaunt. Heute ging es um Werte und da kannst du mal sagen, was dabei rausgekommen ist.
Ja, das mache ich sehr gern. Schönen guten Abend auch von mir. Zunächst erstmal ganz herzlichen Dank an alle Mitdiskutanten im Forum 4. Das waren Frau Yusuf, Herr Mackenroth, Herr Patzelt und natürlich all diejenigen, die sich im Forum der Fischbowl mit beteiligt haben. Das waren eine ganze Menge Leute, die dann auch die entscheidende Würze mit reingebracht haben. Es war eine kontroverse Diskussion zum Teil. Bei dem Thema gibt es nun mal keinen Konsens. Das ist zwangsläufig so. Das wissen wir alle. Wir haben deswegen auch keine zwei Thesen formuliert, sondern eher, waren jetzt sehr fleißig, ja, sechs Thesen, Wünsche, Forderungen, wie man es so bezeichnen will, die ich jetzt mal kurz schildern möchte. Zum einen ging es darum, dass Leute gesagt haben, wir müssen unsere Werte selbst wieder schätzen. Die Frage kam auch auf, wie ist das in einem Land möglich, eher abendländische Werte und christliche Werte zu schätzen, in dem nur noch 20% überhaupt konfessionell gebunden sind. Zweitens, wie können wir unsere Werte im Ausland vermitteln? Vor allem müssen wir sie besser vermitteln, das war die Forderung, weil viele Leute, so war die Aussage, möglicherweise blauäugig auch sich auf den Weg nach Deutschland machen und dann hier erst mit der teilweise auch harten Realität konfrontiert werden. Also wäre das nicht eine Möglichkeit, um auch von vornherein schon Migration nach Deutschland zu unterbinden. Des Weiteren haben wir die Forderung oder den Wunsch, Integration nicht als Einbahnstraße zu sehen, sondern ganz klar auch an diejenigen im Land selbst. mit auch als Anforderung zu stellen, dass sie auch auf diejenigen zugehen, die herkommen, beziehungsweise dass man in gewisser Weise auch darauf eingeht, nicht in jedem Belang, aber das nicht nur von denen fordert, die herkommen. Dann kam eine sehr interessante These, wir sollten doch Sachsen als mehr Selbstbewusstsein in Sachsen zeigen und uns doch zum Musterland der Integration machen und zeigen, dass es besser geht als im Westen, wo eben Parallelgesellschaften entstanden sind. Das war, glaube ich, einheitlich im Forum, dass man gesagt hat, das wollen wir hier nicht. Trotzdem wollen wir Leute aufnehmen, aber wir müssen es eben besser machen und diese Parallelgesellschaften gar nicht erst entstehen lassen. Um dieses nicht entstehen zu lassen, beziehungsweise auch die Integration zu vereinfachen und auch die Wertevermittlung zu vereinfachen, wurde angemahnt, ein Qualitätsmanagement einzuführen im öffentlichen Dienst, das heißt also sowohl in der Bildung, bei Lehrern, bei Schulen, als auch in der öffentlichen Verwaltung, bei der Polizei, dass man weiß, wie geht man mit diesen neuen Herausforderungen, auch mit den anderen Kulturen eben um, mit deren Wertevorstellungen, die sie hierher mitbringen. Eine Aussage war auch, die einheimische Bevölkerung doch darüber aufzuklären, dass wir dringend auf Integration oder auf Zuwanderung angewiesen sind. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch demografisch. Und vielleicht als Schlussthese oder als Schlusswunsch, mehr staatliche oder überhaupt staatliche Integrationseinrichtungen zu schaffen, damit auch die Werte vermittelt werden können. Und gleichzeitig auch nicht nur den Fokus auf das Staatliche zu setzen, sondern eben auch private Integration zu fördern. Wir hatten eine Frau da, die hat Pflegekinder aufgenommen, die sich da wünschte, dass da der Staat mehr dafür tut, auch für die Akzeptanz und dass sich mehr Leute finden, die diese Aufgabe auch mit übernehmen und vielleicht auch gerne übernehmen wollen. Ich hatte es gerade gesagt, schon eine doch kontroverse Diskussion in manchen Stellen, an manchen Thesen, wo wir keine Einigkeit gefunden haben. Am Ende aber war zumindest insofern Einigkeit, dass selbst Herr Patzelt gesagt hat, wir schaffen das, wenn auch gleich unter Bedingungen. So ist das eben bei Wissenschaftlern. So viel von diesem Forum.
Gut, vielen Dank, Herr Locke. Ich glaube, dass Sie über die 7 Punkte, die Sie aufgesprochen haben, man trefflich einerseits streiten kann, aber man sich auch im Großen und Ganzen darauf verständigen kann. Worauf man sich aber vorher verständigen sollte, ist, glaube ich, dass wir eines akzeptieren müssen. Es gibt auf der Welt Krieg, Vertreibung, Flucht. Und Deutschland hat ein Asylrecht, welches diesen Menschen Obhut bietet. Und wenn die Menschen bei uns sind, dann haben sie ein Anrecht darauf, als Menschen behandelt zu werden. Das heißt also, dass man ihnen nicht nur Obdach gewährt, sondern sich auch um sie kümmert. Und das, was wir in Klausnitz oder auch an anderen Orten erlebt haben, das ist eben nicht das, was wir unter Werten verstehen, nämlich Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Barmherzigkeit. Das ist etwas anderes, als wenn man Menschen bedroht, die zu uns kommen, die auch nichts für die Asylpolitik können, die vielleicht zu kritisieren ist, die man vielleicht auch kritisieren will. Aber dafür im Prinzip zum Opfer, die Flüchtlinge zu machen, das ist verwerflich und nicht zu tolerieren. Und da fängt es nämlich schon an mit der Wertschätzung auch dessen. Ich habe ja unlängst gesagt, im Zusammenhang auch mit Köln, wenn wir wollen, dass also auch diejenigen, die zu uns kommen, das respektieren, was wir als Grundwerte auch verstehen, dann ist das ist ein grundsätzlicher Anspruch, dass wir auch sagen, okay, sicherlich wird es hier ganz wenige sagen, die diese Forderung aufmachen, sondern ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen, die hier auch zusammenkommen, aber auch die Mehrheit der Bundesrepublik Deutschland sagt, wir sind gerne auch Gastgeber für diejenigen, die zu uns kommen, aber gleichwohl erwarten wir, wünschen wir, dass sich die Menschen in unsere Gesellschaft integrieren. Sie sind ja nach Deutschland gekommen, in ein Land, welches erfolgreich ist, welches viele Arbeitsplätze hat, welches ein großes internationales Ansehen hat. Deswegen wollen wir auch, dass dieses erhalten bleibt. Das heißt also, dieses Ansehen, dieser Erfolg auch bleibt. Und deswegen natürlich auch eine Integration in dem Sinne erfolgt, dass man sich bereit ist zur Wohlstandsmehrung und zur Wohlstandsmehrung des eigenen Wohlstandes, aber auch der Gesellschaft insgesamt beizutragen. Das heißt, die wenigsten wollen, dass sich Deutschland deswegen ändert, obwohl es sich de facto ändert. Es wird vielfältiger. Die Menschen, die zu uns kommen, haben eigene Ideen, eigene Vorstellungen, aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass sich dadurch Deutschland ändert, sondern es wird dadurch im gewissen Sinne auch bereichert. Nicht im gewissen Sinne, sondern es wird bereichert, weil jeder, der neu in ein Unternehmen kommt, ob er Deutscher oder auch Ausländer ist, hat eine andere Sicht auf die Fragestellungen, die sich in dem Unternehmen ergeben und kann dazu beitragen, dass letztendlich vielleicht man sich auch in dem Unternehmen, wo man bisher alles immer so gemacht hat wie bisher, sich mal dahinter fragt, ob das immer noch der richtige Weg ist. Das Zweite ist, was Sie angesprochen haben oder was hier debattiert worden ist, Werte im Ausland vermitteln. Ich glaube, dass Deutschland einen außerordentlichen guten Ruf hat. Also von daher ist es aus meiner Sicht zumindest etwas schwieriger, jetzt also auch zu propagieren, was sind die Grundwerte in der Bundesrepublik Deutschland. Sicherlich sollten die Botschaften, die wir haben, also quasi unsere Auslandsvertretungen in Afghanistan oder auch in Syrien, in Irak, den Argumenten der Schleuser schon entgegentreten. Und das ist ja zum Beispiel auf dem Westbalkan gelungen, in Albanien oder auch in Mazedonien oder in Serbien deutlich zu sagen, sie haben keine Chance auf Asyl oder es trifft nicht zu, dass jeder bei uns einen Arbeitsplatz bekommt oder es trifft auch zu, dass nicht jeder eine adäquate Wohnung bekommt, wenn er nur zu uns kommt, was ja auch die Schleuser als Teil eines kriminellen Netzwerkes den Menschen auch versprechen und ihnen dafür viel Geld abnehmen. Also ihre Notsituation auch ausnutzen. Das, glaube ich, ist ein Stück auch der Wahrheitsfindung, wo man zur Wahrheitsfindung auch beitragen kann und das Schleusergeschäft auch quasi auf diese Art und Weise auch unattraktiver machen kann. Dann Einbahnstraße, also Integration, keine Einbahnstraße, das hatte ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass was Sachsen gerade gegenwärtig macht, wird vielfach nicht gesehen, aber durchaus ist es ja eben das, was doch das Bild Sachsens eigentlich trefflicher beschreiben würde. Es gibt unzählige Menschen, die sich einsetzen für die Unterbringung der Menschen, für die Betreuung der Menschen, aber auch schon mittlerweile für die Integration der Menschen. Und da kann man immer nur sagen, danke, weil sie es eigentlich unbeobachtet machen und sich auch so richtig keiner dafür interessiert. Nur da, wo es nicht klappt, da sind wir immer im Fokus. Aber da, wo es klappt, sind wir leider Gottes nicht im Fokus. Und das Beispiel aus Klosterbuch war das eine Beispiel, aber es gibt unzählige andere Beispiele, die das auch immer wieder deutlich machen. Das heißt aber, was wir durchaus auch gut machen, und da will ich mal unsere Kommunalpolitiker auch ansprechen und ausdrücklich loben, ob Landräte oder Bürgermeister, sie nutzen die Chance der leerstehenden Wohnungen, da wo sie da sind, um die Menschen dann gleich von Anfang an dezentral unterzubringen und damit auch die Integration noch schneller zu verbessern. Das heißt, hier können wir eine Situation nutzen, die sich im Westen Deutschlands nicht in dem Maße anbietet wie bei uns, nämlich wo Wohnraum da ist, der leer steht, kann man letztendlich auf diese Art und Weise auch die Integration wesentlich leichter schaffen. Und da sind unsere Landräte auch sehr, ich sage jetzt mal, sehr kreativ, wenn es darum geht, mit Familien, aber auch mit alleinreisenden jungen Männern, dass man eben ihnen die Möglichkeit gibt, in dem Ort zu Hause zu werden, der Ort sich darum kümmert und dann es die ersten Unternehmer gibt, die auch die Arbeitsplätze anbieten. Dass der Staat, das habe ich in der Regierungserklärung, glaube es war letzte Woche Montag, glaube ich, gesagt, dass wir auch uns ändern müssen. Markus Ulbich als Innenminister hat mal gesagt, wir hatten mal eine Ausländerbehörde, die dafür zuständig war, Ausländer abzuwehren. Jetzt ist es eine Behörde, die Ausländer aufnehmen muss. Das heißt, das ist auch ein mentaler Wechsel. Das ist der eine Geschichte. Der zweite Geschichte ist, dass wir natürlich auch wenig, und das kann man keinem Sachsen zum Vorwurf machen, vielleicht auch wenn andere der anderen Auffassung sind, wir haben halt nicht in den letzten 65 Jahren, also seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, davon gelebt, dass Sachsen durch Engländer, durch Franzosen oder auch mit Briten also laufend zu tun hatte. Das heißt also, die Sprachkompetenz dieser ausländischen Sprache oder dieser Fremdsprachen ist hier in dem Maße nicht gewachsen, wächst jetzt seit den letzten 25 Jahren, seit der Wiedervereinigung. Aber es gibt eben viele in den Verwaltungen, die über diese Sprachkenntnisse nicht verfügen. Aber ich glaube, da muss man sich auch in den Verwaltungen etwas einfallen lassen, dass man da, wo man Publikumsverkehr gerade auch mit den Menschen hat, die aus dem Ausland zu uns kommen, dass man dort auch, das geht nicht nur um Flüchtlinge, das geht zum Beispiel auch, wenn Studenten kommen, wenn Arbeitssuchende kommen, dass man denen letztendlich ein Angebot macht, ob auf der Arbeitsverwaltung, in der Stadtverwaltung, wenn es um Wohnungssuche geht und Ähnliches. Das heißt also, hier muss das Angebot breiter werden, weil Sachsen hat in den vergangenen Jahrhunderten immer davon profitiert, dass Menschen aus anderen Teilen der Welt zu uns gekommen sind und uns letztendlich dazu mitgeholfen haben, uns erfolgreich zu entwickeln. So, und dann als letzte Bemerkung ist, die will ich, was heißt Zuwanderung, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt gerade also quasi Flüchtlingssituation und Zuwanderung nicht miteinander verwechseln. Wir haben uns mit dem Kabinett deutlich dafür ausgesprochen, dass wir sehr kritisch sehen, was die Vorrangprüfung anbetrifft. Das hat noch etwas mit Flüchtlingen zu tun. Die Vorrangprüfung erfolgt in dem Sinne, dass jemand, der sich jetzt als Unternehmer für einen Flüchtling interessiert oder als Handwerksmeister für einen Flüchtling interessiert, muss erst zum Arbeitsamt. Das Arbeitsamt muss ihm bescheinigen, dass es keinen geeigneten deutschen Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt gibt, der die gleiche Qualifikation hat, um diesen Arbeitsplatz anzunehmen. Man sagt mir seitens der Arbeitsverwaltung, das geht zwar sehr schnell, aber bis man die 14 eingeladenen, ich sage jetzt mal, Kandidaten dann aus dem deutschsprachigen Raum alle in der Arbeitsverwaltung hatte, vergehen 3-4 Wochen. Und gegenwärtig ist die Situation, dass wir feststellen müssen, dass gerade die qualifizierten Flüchtlinge sich dann im Prinzip umschauen und schauen, da wo gibt es einen günstigen Arbeitsplatz. Und jetzt müssen wir uns nichts vormachen. In Frankfurt am Main wird besser bezahlt wie in Dresden. In München wird besser bezahlt wie in Leipzig. Wenn die innerhalb von 14 Tagen 3 oder 4 Wochen keine Antwort bekommen, aber der Kumpel ruft aus München an und die haben ja alle genauso wie wir auch ein Smartphone oder ein Telefon, dann orientiert er sich halt nach München und oder nach Frankfurt am Main. Und deswegen müssen wir da schneller werden, sonst verlieren wir im Prinzip gerade die qualifizierten jungen Leute, die zu uns gekommen sind. Das kann nicht gewollt sein. Und deswegen will ich ganz offen sagen, in dieser Frage müssen wir noch offensiver werden. Wir sind da mit dem Bund auch im Gespräch, weil das ist eine Bundesregelung, leider Gottes. Ja, und ansonsten bleibe ich bei dem, was Sie gesagt haben. Das war die Dame aus Klosterbruch, ist ein grundsätzliches Problem. Wir müssen weg mit den, von den Standards. Aber wir können im Prinzip nicht die Standards nur für die Flüchtlinge senken, sondern wir müssen sie dann letztendlich auch für alle überdenken. Und das fällt den Deutschen gelegentlich sehr schwer. Also wenn wir heute Ansprüche stellen, dass jemand leichter eine Berufsausbildung machen darf oder leichter auch ein Studium machen darf, dann gilt das natürlich auch für jeden anderen. Das heißt also, da müssen wir uns genau überlegen, wo und wie wir das letztendlich auch regeln. Aber ich habe gestern zum Beispiel ein Beispiel gehört. Ich habe mich gestern mit einem Betreiber eines Flüchtlingsheimes in der Nähe von Bautzen getroffen. Die haben mir gesagt, er hat jetzt die ersten Flüchtlinge, die anerkannt sind als Asylbewerber. Und jetzt geht das los. Die dürfen jetzt aus der Gemeinschaftsunterkunft raus in eine Wohnung. Und da sagen wir, aber das ist dann Hartz IV. Und da muss die Wohnung, die hat jetzt 4 Quadratmeter zu viel. Also die dürfen sie nicht nehmen, die sich da gerade ausgewählt haben, weil das steht ihnen nach dem Satz nicht zu. Und da sind wir dann wieder bei der deutschen Bürokratie. Also ich glaube, da werden wir auch einiges nochmal überdenken müssen, was wir da an und für sich alles schon so schön geregelt haben, dass das nicht alles so funktionieren wird, wenn wir diese große Zahl von Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, und wenn eine größere Zahl von denen bei uns bleibt, unterbringen wollen, dann darf es an solchen Formalien letztendlich nicht scheitern. Also da ist noch ein Stück des Weges zu gehen, der bis jetzt von dem einen oder anderen schon aufgetan worden ist, aber vom einen oder anderen noch gar nicht, wie man so schön sagt, registriert worden ist. Ich wollte da nur sagen, es gibt eine Vielzahl von Kleinigkeiten, die manchmal das ganze Große eben hemmen. Und da haben wir noch zu tun.
Lieber Stefan Locke, herzlichen Dank für die Moderation. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch einmal sagen, herzlichen Dank allen denen, die fleißig mitdiskutiert haben. Vielen Dank unseren fleißigen Geistern in der Landesgeschäftsstelle, die diese Veranstaltung organisiert haben wieder. Vor allen Dingen natürlich Stefan Lechner und Cornelia Bischof. Und ja, haben sich den Applaus verdient. Ganz, ganz herzlichen Dank bei denen, die als Aussteller und als Werbepartner uns mit dieser Veranstaltung unterstützt haben. Ich glaube, diejenigen, die selbst dabei waren, werden sehen, es war richtig, weil hier ganz offen und ehrlich, auch kontrovers, über Politik und über Ziele diskutiert worden ist. Und genau das macht eine lebendige Volkspartei aus. Nutzen Sie die Gelegenheit. Vieles von dem, was ich jetzt von hier oben sehe, ist Sachsen, ist dieser Freistaat, ist erfolgreiche Unternehmergeschichte. Und wer dann da drüben in der Ecke bei den Johannitern landet, wird sehen, wie engagiert Menschen in unserem Land sich für Flüchtlinge einbringen und wird auch sehen, wie dieses Netzwerk Integration, was wir als Sächsische Union jetzt ins Leben gerufen haben, wo also Mitglieder der CDU sich vor allen Dingen für das Thema Asyl und Flüchtlinge aussprechen, wie das funktioniert. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Und das letzte Wort, so ist es nun mal und so ist es auch richtig, hat der Parteivorsitzende. Bitte schön, Herr Ministerpräsident.
Michael, du hast ja fast das alles weggenommen. Ich mache es jetzt auch noch ganz kurz. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die das vorbereitet haben, aber vor allem bei denjenigen, und das hat mich nicht nur überrascht, sondern das hat mich richtig zufrieden gemacht, das, was gerade Herr Locke sagte und alle Moderatoren gesagt haben. Die Menschen hatten den Mut vorzugehen, das Mikro in die Hand zu nehmen, nicht nur eine Frage auf den Zettel zu schreiben und dann aus der Stille des Publikums heraus auf die Antwort zu warten, sondern sich hier hinzustellen, die Meinung zu sagen und letztendlich auch eine andere Meinung zu hören. Und ich glaube, das macht im Prinzip eine lebendige Partei und letztendlich auch diese Zeit aus. Wir haben eine viel, viel politischere Gesellschaft, die sich Gedanken darüber macht, wie soll die Zukunft Sachsens von morgen aussehen. Und das unter allen den Bedingungen, unter denen wir gegenwärtig auch in Europa, in Deutschland leben. Und ich glaube, das macht letztendlich auch diese Denkfabrik aus, dass man nicht nur einen Frontalunterricht macht, Frau Kultusministerin, wie wir das früher in der Schule gemacht haben, sondern dass man die Leute einbezieht, um eine gute, ja, die bestmögliche Lösung zu erarbeiten. Und Sie sind herzlich eingeladen, jetzt noch die Gelegenheit zu nutzen, miteinander weiter sich auszutauschen, ins Gespräch zu kommen. Das ist auch Ziel der Denkfabrik. Und wir werden sicherlich aus der Erfahrung des heutigen Abends beim nächsten Mal genauso weiter fortsetzen, dass wir eben die Diskussionsmöglichkeiten für alle, die sich das wünschen oder die bereit sind, sich einzubringen, auch anbieten. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend und unterstützen uns weiter in unserer Politik. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Reden Sie über das, was wir miteinander entschieden haben, auch mit Ihren Nachbarn. Tragen Sie es weiter, auch den heutigen Abend und die Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Jeder Bürger ist eingeladen, mit uns, mit der Sächsischen Union, in die Diskussion einzutreten über das, was gut ist für das Land und was auch besser ist noch für das Land als das, was wir bisher getan haben. Vielen Dank.